habe ich jetzt davon, dass ich noch unbedingt 5 vor 12 noch raus musste und Weihnachtsgeschenke besorgen. Boah, ich hoffe nur, ich schaffe es noch rechtzeitig ins Studio. Schließlich müssen wir ja noch die neue Radio-Tux-Sendung machen. Boah, wäre nur nicht so ein Wind. Boah.
The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Ja, hallihallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Radio Tux. Also der Dezember-Ausgabe von Radio Tux, der letzten Ausgabe übrigens in dem Jahr 2005. Ich hoffe mal, ihr habt alle eure Weihnachtsgeschenke besorgt und musstet nicht gerade wie ich noch durch den Schnee stapfen, um den Rest zu besorgen, um nicht vor der Family nachher dazustehen und zu sagen, habe ich nicht geschafft, sondern habt alles erledigt und hört euch jetzt vielleicht noch, bevor nachher die Bescherung ist, die neue Radio Tux-Ausgabe an. Wir haben diesmal einige Überraschungen und ich denke mal ein gut gefülltes Programm, unter anderem ein Interview mit Novell, ein Interview mit ubuntuusers.de und ein Beitrag über Root-Server. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Interview über ubuntuusers.de. Das war noch bevor der ubuntuusers.de Verein gegründet wurde. Und Thomas Keub unterhielt sich auf der Systems 2005 mit Jörg Kress von eben gesagt diesem Verein.
Systems 2005 in München. Die IT-Welt trifft sich wieder einmal zum Stelldichein in der bayerischen Landeshauptstadt. Eines der Themen unter anderem Open Source Software und Linux. Und wer in die Halle A3 kommt und dort speziell in den .org-Pavillon, der wird eines feststellen. An einem Stand ist die Hölle los und dort gehen ganz viele CDs über die Bühne, genauer gesagt die neue Ubuntu-CD, sowohl für Intel-Plattformen als auch für Power-PC. Und bei uns ist Jörg Kress. Er betreut die Ubuntu-Community in Deutschland und betreut unter anderem auch den Stand hier im .org-Pavillon. Jörg, wie kommt es, dass so viele Leute zu Ubuntu kommen?
Ja, es wird zum einen mal an dem System liegen. Aber Ubuntu ist mit Abstand technisch gesehen eine der ausgereiften Distributionen. Zum anderen ist natürlich auch die deutsche Community und die Community im Allgemeinen sehr freundlich zu den Einsteigern. Und naja, auf Messen ist natürlich auch immer wieder die CDs, die sind der Hit immer wieder. So professionelle CDs macht kaum an andere Distributionen.
Du hast viele Gespräche in den vergangenen Tagen hier in München geführt. Was waren denn so ganz klassische Fragen, die du von sowohl wechselwilligen Windows-Nutzern als auch vielleicht schon von Ubuntu-Neunutzern bekommen hast?
Also eine häufige Frage, die kam, war, ist das kostenlos? Also das ist vielleicht für viele umsteigewillige Nutzer ist das die Hauptfrage. Ist es auch wirklich kostenlos, weil sie halt auch noch von SUSE zum Beispiel oder von Red Hat gewohnt sind, dass sie auch für eine Distribution bezahlen können. Und dass Ubuntu einfach das krasse Gegenstück Da werden die CDs einfach so ausgegeben, weil halt auch Canonical, also die Firma hinter Ubuntu, das Ganze bezahlt.
Nun ist Canonical ja nicht das Ein und Alles rund um Ubuntu. Ich habe gesehen, es gibt eine neue Website oder eine relativ neue Website, nämlich ubuntuusers.de. Verrat unseren Hörern doch mal, was dahinter steckt.
Also ubuntuusers.de wurde gegründet, als auch die erste Version von Ubuntu rauskam. Es war zunächst nur ein Forum für die deutschen User, da es in den Anfangszeiten fast nur englische Dokumentation gab, nur das englische Wiki, nur das englische Forum und auch eine englische Mailingliste. Auf der deutschen Mailingliste war von Anfang eher wenig los, weil viele Leute vielleicht auch hier, ist es ein deutsches Phänomen, lieber ein Forum benutzen. Es wurde dann später erweitert auf ein Wiki und noch zusätzliche Informationen. Und im Moment kann man wirklich mit Stolz behaupten, das Wiki auf ubuntuusers.de ist mit Abstand das Beste zu Ubuntu.
Was finde ich als Ubuntu-Nutzer denn nun konkret dort alles? Ich bin selber seit wenigen Monaten Ubuntu-Nutzer, wurde von einem GNOME-Mitglied dazu angefixt. Wie sieht es aus? Was finde ich da für Informationen? Was finde ich nicht? Und was kann ich tun, wenn ich vielleicht die eine oder andere Information, die ich wirklich brauche, zum Benutzen der Distribution nicht finde?
Also man findet zum einen Informationen über die Distribution selbst. Dafür ist auch das Wiki da. In diesem Wiki finde ich sämtliche Anleitungen zu Ubuntu, wie ich spezielle Dinge einstelle, wie ich zum Beispiel Codecs, die wie immer mal nicht mit der Distribution ausgeliefert werden, wie ich die nachinstalliere. Ich finde zusätzlich auch noch das Forum, in dem ich Fragen stellen kann. Wir haben auch noch ein Magazin, ganz neu, das IAKAIA. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie man es richtig ausspricht. Gibt es erst seit 2 Wochen. Und was man nicht findet im Wiki, ist wieder das leidige Thema, wie kann ich verschlüsselte DVDs abspielen. Das dürfen wir leider nicht schreiben.
Nun ist Ubuntu von Canonical, genauer gesagt von Mark Shuttleworth, initiiert worden. Und ich habe gehört, mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von freien Entwicklern, freien Supportern. Was entwickelt sich da speziell im deutschsprachigen Raum?
Also, was vielleicht sehr interessant ist, es gibt ein Partnerprojekt von Ubuntu, das heißt Edubuntu. Ist sozusagen das Ubuntu für Klassenzimmer. Und das wird von einem deutschen freiwilligen Entwickler entwickelt. Also er war nicht von Anfang an auf der Payroll von Canonical. Wie es im Moment aussieht, ich kann mir denken, dass er inzwischen finanziell unterstützt wird. Aber das würde zum Beispiel von einem Deutschen initiiert. Entwickler im deutschsprachigen Raum gibt es sicherlich einige. Also würde jetzt mal so tippen auf 20 bis 30 freiwillige Entwickler.
Nun ist Ubuntu hier sozusagen Unteraussteller, Unteraussteller bei GNOME. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden Projekten oder den beiden Entwickler- und Anwendergruppen im Augenblick?
Sehr gut. Also Ubuntu ist die Standard-Distro für fast alle GNOME-Entwickler. Auch Leute, die bei Firmen arbeiten, die jetzt mit Ubuntu weniger zu tun haben, nutzen Ubuntu. Und man muss natürlich sagen, Ubuntu wäre nicht Ubuntu ohne GNOME. Es hat seine Philosophie der Einfachheit, eine Anwendung für einen Zweck und überhaupt sehr aufgeräumten Desktop zu haben. Und das geht meiner Meinung nach nur mit GNOME. Es gibt zwar ein Partnerprojekt mit dem anderen großen Desktop, aber ob die alles so verwirklichen, was Ubuntu sein soll, sei mal dahingestellt.
Ich habe gehört, auch die habt ihr ganz doll lieb. Ja. Und damit von der System 2005 zurück zu Radio Tux.
Ja, und nicht nur die scheinen sich besonders lieb zu haben, sondern KDE und GNOME-Verfechter scheinen sich ja besonders auch sehr, sehr lieb zu haben in letzter Zeit, wenn man da die aktuellen Diskussionen verfolgt. Ja, da kann man sicher einiges lernen und gerade pochen ja alle aufeinander rum. Naja, lass es so dahingestellt sein, mal gucken, was draus wird. Nächstes Thema ist Novell und zwar dort die Zertifikate, die sie vorgestellt haben vor einigen Tagen in München. Ich war dort zugegen und habe mit Peter Albrecht gesprochen.
Ja, ich bin jetzt hier in München und spreche mit Peter Albrecht. Er ist Manager Linux Certification and Testing bei Novell Global Training Services. Verdammt langer Name. Ja, was machen Sie da? Und Sie haben heute den CLE 9 vorgestellt. Was ist das?
Also ich beschäftige mich mit dem Thema Zertifizierung bei Novell und bin Linux-Zertifizierung und bin zuständig für die ganzen technischen Inhalte, die Zertifizierung. Das heißt also das, was ein Kandidat, der seine Linux-Kenntnisse nachweisen möchte, dann in der Prüfung vorgesetzt bekommt, die Aufgaben, die er zu erledigen hat. Das ist das, was aus meiner Feder stammt, zumindest zum größten Teil. Und der CLE 9, Certified Linux Engineer 9, ist unsere neueste Zertifizierung. Wir haben zwei Zertifizierungen zum Thema Linux im Angebot. Und die erste Stufe ist der sogenannte CLP, Certified Linux Professional. Und CLE 9 ist dann die zweite Stufe, die sich darüber befindet.
Und wen richtet sich das Ganze?
Das Ganze richtet sich im Wesentlichen an Administratoren. Also die CLP-Zertifizierung, unsere erste Stufe, richtet sich eindeutig an Administratoren von einzelnen Rechnern mit dann darauf laufenden Anwendungen. Die CLE 9-Zertifizierung richtet sich an Leute, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, ein Linux-Netzwerk zu entwerfen, zu planen, zu designen, und vor allen Dingen auch an Leute, die sich mit dem Thema Sicherheit in einem Unternehmensnetzwerk beschäftigen. Also jetzt nicht nur Sicherheit auf einzelne Rechner bezogen, sondern das Entwickeln eines sogenannten Sicherheitskonzeptes, was die Sicherheit des gesamten Firmennetzwerks beinhaltet.
Warum hat sich Novell entschieden, jetzt auch ein Zertifikat rauszubringen? Ich meine, es gibt ja schon von Red Hat und vom LPI sowas.
Der wesentliche Grund ist, dass wir den Bedarf darin sehen, eine Zertifizierung anzubieten, die auch genau auf unser Produkt abgestimmt ist, also auf den SUSE Linux Enterprise Server, im Moment in der Version 9. Wenn man sich andere Zertifizierungen anschaut, die zum Beispiel beim LPI die allgemeinen Linux-Kenntnisse abfragt, dann ist es halt so, dass sie zum Teil Dinge beinhaltet, die auf unserer Version, auf unserem Enterprise-Server nicht mehr vorhanden sind. Konkret Beispiel, LPI beschäftigt sich immer noch mit Sendmail im Bereich vom Mail-Server, während wir einen Postfix laufen haben. Anderes Thema ist, LPI fragt Dinge zu einer älteren Kernel-Version. Wir haben Kernel-Version 2.6. Und insofern sehen wir schon den Bedarf, dass Leute sich genau auf dieses spezifische Produkt zertifizieren lassen möchten, und das ist der Grund, warum wir diese Zertifizierung anbieten.
Und wie viel kostet das Ganze mich? Oder alle anderen auch?
Was meinen Sie jetzt, die Kurse oder die Zertifizierung?
Alles zusammen.
Alles zusammen kann ich Ihnen jetzt so im Detail nicht sagen. Also die Kurse sind, da wir unser ganzes Trainingsgeschäft über Trainingpartner abwickeln, sind auch die Preise im Ermessensspiel des Trainingspartners, was er dann für den Endkunden an Preisen verlangt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Zertifizierung, also das einzelne Examen, das man kriegt, im Moment $195 kostet.
Wo finde ich jetzt einen Partner? Also wenn ich sage, ich möchte mich zertifizieren lassen, wie komme ich daran?
Also am einfachsten ist das zu finden über die Novell-Website unter www.novell.com/training, und dann gibt es von da aus weiter die Möglichkeiten, zum einen anzuschauen, welches Trainingsangebot haben wir, welche Kurse, und von da auch dann die Trainingspartner. Und dann gibt es entsprechend auch eine Verlinkung zur der Zertifizierung, wo Sie dann auch die Liste finden, wo das Examen ablegen kann.
Und wie wird das Ganze dann durchgeführt? Also welche Technik steckt dahinter?
Die Technik, die wir verwenden, ist, dass wir ein praktisches Examen haben. Das heißt, es ist also kein Multiple-Choice-Test, sondern die Leute müssen wirklich zwei Maschinen figurieren. Im Gegensatz zu anderen Anbietern machen wir es allerdings nicht so, dass wir vor Ort wirklich mehrere Maschinen dann stehen haben, sondern wir arbeiten mit VMware und haben also dann virtuelle Maschinen zur Verfügung. Und das Ganze läuft bei uns über das Internet. Wir haben eine große Serverfarm in den USA stehen, auf der die eigentlichen Examen dann laufen. Und von den Testanbietern, von den Testprovidern werden dann also Verbindungen auf diese Serverfarm hin aufgebaut, um da dann die Tests durchzuführen.
Da gibt es ja dann demnächst bestimmt auch CLE 10, weil wenn der Server Linux Server 10 rauskommt.
Genau, also die neue Version des SUSE Linux Enterprise Server, die Version 10, ist für das nächste Frühjahr angekündigt, Und zu dem Zeitpunkt, wenn die neue Software dann da ist, dann werden also alle unsere Trainingskurse und auch die beiden Zertifizierungen auch auf die neue Version angepasst.
Okay, dann ja, danke ich Ihnen für dieses Interview.
Vielen Dank.
I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh,
jingle bells, jingle bells.
Ja, und um noch ein bisschen auf Weihnachten einzustimmen, denn wie gesagt, bald ist ja die Bescherung, zumindest bei mir, ich weiß ja nicht, wann ihr die Sendung hört, aber deswegen einfach noch ein bisschen Musik. Als nächstes kommt dann der letzte Beitrag für diese Sendung, das ist ein Bericht über den Root-Server, und zwar ist das der erste gesprochene Beitrag von Franz Seidel, und der Beitrag selber ist geschrieben worden von Mario Schröder. Mario hat im vergangenen Monat ein Buch rausgebracht, das sich auch mit Root-Server beschäftigt. Ein Link zu diesem Buch, falls ihr es bestellen wollt, findet ihr im Übrigen auf unserer Seite.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those jingle bells all the way.
Heute wollen wir uns mit dem Thema Root-Server beschäftigen. Hierzu sollten wir vielleicht vorab einmal klären, wobei es sich bei einem Root-Server handelt. Zum Thema Root-Server meint die Wikipedia: Ein Dedicated Server ist ein Server, der nur für eine Tätigkeit abgestellt wird, Dedicated Service, oder nur einem Kunden zugeordnet ist, Dedicated Customer. Und das ist auch ein Server, auf dem nur du arbeitest. Bei vielen anderen Hostern tummelt man sich mit mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Usern auf einem Server. Was das für euch als einer von 100 bedeutet, könnt ihr euch sicherlich denken. Ich werde an dieser Stelle das Sie verwenden, auch um der älteren Generation nicht zu nahe treten zu wollen. Alle anderen haben hierfür hoffentlich Verständnis. So viel vorweg. Sie haben sich einen eigenen Root-Server zugelegt und benutzen Ihren eigenen Rechner zu Hause als Webserver. Sofern Sie noch keinen Root-Server angeschafft haben, sollten Sie sich an dieser Stelle Gedanken darüber machen, wie viel Sie ausgeben wollen. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen mein Buch Der eigene Root-Server von Mario Schröder, erschienen im Bomots Verlag, sowie unser Wiki zum Thema ans Herz legen. Die Links werden auf unserer Webseite veröffentlicht. Vorteile eines Root-Servers: Sie haben die volle Kontrolle, Sie teilen sich nichts mit einem anderen User, Sie können installieren, was und wie viel Sie wollen, Sie bezahlen unwesentlich mehr als für ein großes Webhosting-Paket. Nachteile eines eigenen Root-Servers: Sie haben die volle Verantwortung, Sie müssen Ihren Server absichern, Sie müssen Patches bei Gelegenheit einspielen, Sie müssen den Server als Administrator im Internet betreuen. Und das kostet natürlich Zeit. Sie werden auf der Seite des Root-Server-Wiki www.schrödi.org eine Installationsbeschreibung finden, wie Sie schnell und vor allem ohne große Probleme die Distribution Debian 3.1 Codename Sarge auf Ihren Rechner installieren können. Wir haben alle beschriebenen Verfahren auf meinen eigenen Rechnern getestet, teilweise sogar auf mehreren Servern. Sollte mal nicht alles so klappen, wie Sie sich das vorstellen, dann lassen Sie mich und die Community teilhaben. In unserem Wiki habe ich ein Forum zu diesem Buch eingerichtet. Dort können Sie nicht behandelte Fragen stellen und bekommen auch meistens eine Antwort darauf. Das Root-Server-Konzept: Sie überlegen sich, einen Root-Server zuzulegen oder haben bereits einen bestellt, dann genießen Sie die volle Freiheit bei Programmen und Diensten, die Möglichkeit, Ihre eigenen Programme darauf zu installieren und mit Ihrem Server alles machen zu können, was Sie sich vorstellen können. So können Sie auch als eigener Webhoster auftreten, einen Game-Server betreiben oder jeden anderen Dienst betreiben, der Ihnen sonst noch einfällt. Sollten Sie einen Webshop betreiben wollen, dann können Sie das auf einem Root-Server ebenso. Sie können nach Belieben das vorinstallierte Linux-Betriebssystem Ihren Wünschen und Vorstellungen anpassen. Grenzen werden Ihnen nur von Ihren eigenen Kenntnissen gesetzt und diese können Sie zum Beispiel mit dem Root-Server-Wiki oder anderen Internetquellen wie natürlich auch dem Root-Server-Buch erweitern. Die Idee, sich einen Root-Server zu kaufen, diesen ins Netz zu hängen und nichts daran machen zu müssen, sollten Sie gleich wieder vergessen, denn Sie werden ganz schnell aus diesem Traum aufwachen. Was ist ein Root-Server? Die Frage wurde schon zu Anfang des Berichts kurz erläutert. An dieser Stelle gehen wir noch genauer darauf ein. Der Root-Server ist ein Rechner, welcher sich vor allem durch folgende Eigenschaften auszeichnet. Sie sind der alleinige Benutzer des Rechners. Sie werden ihn mit keinem anderen Kunden teilen. Das heißt wiederum für Sie, dass Sie auf Ihrem Server tun und lassen können, was Sie wollen und auf niemanden Rücksicht nehmen müssen. Sie haben die vollständige Bandbreite und müssen den Server und die Bandbreite nicht mit anderen 500 oder gar 1000 Usern teilen. Sie können sich als Root auf dem Server einloggen, das heißt, Sie haben alle Zugriffsrechte auf dem Server. Sie sind der Mann, der für diesen Server verantwortlich ist. Sie sind der Administrator und tragen eine enorme Verantwortung diesbezüglich der folgenden Punkte: Sicherheit, Integrität, Vertraulichkeit der Daten, gehostetem Material. Gerade der erste und der letzte Punkt ist zu Zeiten von Spam, Viren und pornografischem Inhalt ein heißes Eisen, was Ihnen weniger Freude mit Ihrem Root-Server einbringen kann. Der Rechner wird für Sie mit vorinstalliertem Betriebssystem Linux von dem Hoster Ihrer Wahl in einem Rechenzentrum bereitgestellt. Ab diesem Zeitpunkt sind Sie für die Administration des Rechners zuständig. Der Provider übernimmt keine Administrationstätigkeiten am Rechner. Ab dem Zeitpunkt der Bereitstellung müssen Sie sich um die Administrationsaufgaben wie Sicherheit, Backup oder Konfiguration kümmern. Bei Hardware-Schäden tauscht der Hoster die defekten Bauteile selbstverständlich schnellstmöglich und kostenlos aus. Das heißt, dass Sie damit eine enorme Verantwortung übernehmen, wenn Sie sich einen Root-Server anschaffen. Der Rechner kann nur über eine Netzwerkverbindung erreicht und administriert werden. Es ist nicht möglich, direkt mit Monitor und Tastatur am Rechner zu arbeiten. Bitte pflegen Sie in diesem Umfang auch die Netzwerkdienste wie SSH. Im Auslieferungszustand verfügt der Server über keine Firewall. Das heißt, Sie müssen entsprechende Linux-Kenntnisse besitzen, um diese und andere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das wird nach der Neuinstallation der erste Schritt sein, den Sie machen sollten. Für wen ist ein Root-Server gedacht? Ein Server ist genau für die Sorte von Menschen gedacht, die einen eigenen Apache 2 Webserver benötigen mit zusätzlichen Funktionen, die ein Provider in der Form nicht zur Verfügung stellen kann oder will. Diese Features könnten eine der folgenden sein. Sie benötigen einen Webserver, auf dem Sie dynamische Webseiten erstellen, testen und anderen Nutzern offerieren können. Sie werden über das Wiki lernen, wie Sie einen Webserver mit diesen Funktionalitäten bereitstellen können. Weiter könnten Sie ein Content Management System, also ein CMS, installieren und konfigurieren wollen. Ein CMS würde Sie für einen Verein anbieten, der jedes Wochenende die Ergebnisse einer Mannschaft auf dem Internetauftritt bereitstellen möchte und mehreren Autoren diese dort verfassen. Oder wenn Sie einen Webshop bauen wollen und gerne alles selbst betreuen wollen. Oder aber auch einen Gameserver für Online-Spiele benötigen oder. Die Kosten für einen Root-Server liegen mittlerweile in einem Bereich, in dem man sich entweder für ein Komplettangebot eines Webhosters entscheiden kann oder für 10 Euro mehr sich einen eigenen Webserver holt. Aber bitte bedenken Sie hierbei, dass Sie die gesamte Konfiguration und Betreuung des Servers übernehmen müssen. Die Installation und Konfiguration werden wir im Wiki oder im Buch behandeln. Außerdem werden wir dort die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, um nicht Opfer eines Hackerangriffs zu werden. Sollten Sie sich keinen Root-Server leisten wollen, aber dennoch nicht auf einen eigenen Server verzichten wollen, sollten Sie sich mit unserer Zweitlösung begnügen und Ihren Server im Wohnzimmer mit dünnem DNS aufstellen. Dieser bringt zwar bei weitem nicht die Bandbreite, aber im Großen und Ganzen die gleichen Funktionalitäten. Manchmal sogar etwas mehr, denn dort haben Sie den physischen Zugriff darauf und können, sofern die Hardware es hergibt, Ihre Backups auf CD brennen oder, sollte es einmal notwendig sein, die Netzstecker ziehen. In Zeiten von Flatrates und DSL sollte dies kein Problem mehr sein und die Kosten sind gering und hinnehmbar. Root Server Wiki. Das Root Server Wiki ist eine Zusammenstellung zahlreicher Artikel um Root Server, Webserver und andere Webdienste. Ein Blick darin kann in der Regel zahlreiche schlaflose Nächte ersparen. Ihr findet das Root Server Wiki unter rootwiki.unixfreunde.de. Dies war ein Beitrag von Mario Schröder, gesprochen von Franz Seidel.
Ja, und während dieses Beitrags hat sich doch jetzt Sebastian Steinhauer bei mir eingeschlichen, hat sich ja meine Kekse zu Gemüte geführt und Glühwein getrunken und ja, wird nach einer kleinen Weihnachtsmusik dann unser kleines, großes Geheimnis lüften, was wir für euch diese Sendung noch haben.
So eine richtig schön entspannende Musik da haben und uns den Glühwein und die Plätzchengenuss hingeben, könnten wir doch mal auch ein bisschen was Weihnachtliches machen, denn Radio Tux hat auch Geschenke für euch.
Echt? Cool. Was gibt's denn?
Ich muss jetzt schauen, was. Ich muss in den Sack da hinten gucken, was da noch so alles drin liegt.
Sag mal, bist du jetzt der Weihnachtsmann oder wie? Na, findest du den Sack?
Ja, hier ist er. Oh, da ist ganz viel Zeug drin.
Was denn?
Oh. Ja, da hätten wir zum Beispiel einen Plüschpinguin, der sieht doch gut aus. Der ist richtig nett hier.
Großer?
Dann haben wir auch hier mal, das ist auch ganz interessant, einen Gutschein über 20 Euro von tuxe.de. Und cool. Auch halt mal, da haben wir auch noch, das ist auch ein ganz tolles, großes Buch, wie Software-Rebellen. Hört sich ja interessant an.
Ja, das habe ich schon gelesen. Das ist ein nettes Buch.
Nettes Buch?
Ja. Das behandelt alle wichtigen Sachen, wie GNU und wie Linux entstanden ist. Also das ist ein gutes Buch.
Aha. Interessant.
Also wer sich für die Geschichte interessiert, kann das gern mal lesen.
So ist es so ähnlich wie Just for Fun von Linus Torvalds?
Ja, aber
kann man das so damit vergleichen?
Ja, also wie gesagt, Just for Fun bezieht sich halt nur auf Linux und bei diesem Software-Rebellen geht es halt auch um GNU und um ja die ganz ersten Tools, also wie Sendmail und Emacs und so weiter und so fort. Aber sonst, ja, ähnlich halt.
Also ein Buch, das sich lohnt. Okay, gut,
ja. Ich hab's verstanden. Was hast du denn noch in deinem Sack?
Ja, das sind hier noch lustige Plüschpinguine, drei kleinere. Die sind recht klein und süß und nett hier, guck mal. Ah, und was hier noch drin liegt, ganz unten, hier haben wir auch noch ganz kleine süße Pinguinchen, die man an die Scheibe pappen kann zum Beispiel.
Mit Laubnamen.
Ja, was machen wir denn mit dem Zeug? Das könnten wir doch jetzt eigentlich quasi
du gehst jetzt einfach
verlosen.
Ja. Du gehst jetzt einfach von Haus zu Haus, krabbelst durch den Kamin, wirfst es in die roten Söckchen oder unter den Weihnachtsbaum und probierst dann den Kamin wieder hochzukrabbeln. Ist zwar keine einfache Übung, aber vielleicht.
könnt natürlich auch einfach eine Gewinnfrage stellen, das wäre doch einfacher.
Eine Gewinnfrage, na gut, okay, dann lassen wir mit dem vielen Ruß und stellen einfach eine Gewinnfrage. Was fragen wir denn?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Es sollte natürlich was mit dem Thema Linux zu tun haben, es sollte was sein, worauf ihr kommen könnt, und es sollte natürlich was sein, was nicht gerade, ja, sag ich mal, bei Google gleich als ersten Eintrag findet. Das ist natürlich äußerst schwierig. Ja, ich weiß nicht. Wir haben hier eine schöne Frage für euch.
Da frag mal.
Und zwar, ja, Ingo, willst du sie hier stellen oder ich? Oder
nee, stell du.
Ich, okay. Also, die Frage lautet ganz explizit und einfach: Wer ist der aktuelle Maintainer vom X3?
Okay, das ist
eigentlich ganz einfach zu beantworten.
Das ist eine schöne Frage. Okay, ja, wie gesagt, Gewinnspiel. Ihr habt die Preise gehört. Und wer ist der aktuelle Maintainer von X3? Schickt uns einfach die Lösung bis zum 31.12. an info@radiotux.de. Sollten mehr Eingänge sein, als wir Gewinne haben, dann muss ich das Los entscheiden, ganz klar. Und der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Ich bin ja da mal gespannt, wer dann Glücksspiel spielen darf.
Keine Ahnung. Ach ja, und Leute von der Radiotux dürfen natürlich leider nicht mitmachen. Ihr wisst ja, ist ja immer so.
Ja, das war ja wieder klar.
Ja,
wobei mir der Pinguin da hinten schon ganz gut gefallen würde. Also,
aber so lass den bitte in den Sack drin, nicht, dass du den mit nach Hause nimmst.
Ja, okay, ich packe ja auch alles wieder in den Sack ein.
Ja, möchte wohl auch sein. Gut, haben wir noch was, die Sendung? Oder war es das schon?
Ich weiß nicht. Ich gucke hier gerade auch auf meinen tollen Zettel, wo alles draufsteht, damit ich ja auch alles richtig mache.
Ja, ich
denke
wir sind,
das war es langsam alles, oder?
Das war's für dieses Jahr, oder?
Ja, leider haben wir nicht mehr, oder wie gesagt, auch vielleicht Gott sei Dank, so kleine weihnachtliche Sendung ohne, ja, lange Beiträge, einfach kurz, knapp, bündig, hoffentlich informativ, hoffentlich war es auch etwas lustig, entspannend und auch anders als die anderen Sendungen. Wir versuchen ja immer wieder besser zu werden. Wir geben uns redlich Mühe. Gell, Ingo?
Ja. Und wenn ihr Lust habt, bei Radiotux mitzumachen, das könnt ihr natürlich auch. Schreibt uns einfach eine Mail oder was weiß ich, haut mich irgendwann mal an im ICQ oder sonst was. Oder guckt einfach,
wir haben auch ein ganz tolles Wiki.
Ja, genau. Apropos Wiki. Ich meine, ihr könnt jetzt einfach mitarbeiten im Wiki. Das ist, wer Wikipedia schon mal bearbeitet hat oder sowas, der kann natürlich da auch einfach mitmachen bei uns. Und wir haben seit der letzten Sendung, die im September war, natürlich einiges am Wiki rumgeschraubt. Und wir haben jetzt auch ein neues Design, falls die anderen das noch nicht gesehen haben. Und wir podcasten mittlerweile auch. Also ich euch auch diese Sendung und alle anderen Radiotux-Sendungen über ein RSS-Feed abonnieren. Das ist auch ein tolles Feature. Könnt ihr euch einfach in Amarok eintragen oder in den Player eurer Wahl. Das gleich auf euren iPod synken oder sonstigen MP3-Player.
Das ist ja eigentlich cool. Also podcasten bedeutet wirklich, ich kann das direkt auf meinen iPod spielen und dann auch, was weiß ich, im Bus, in der Schule, Schule oder Studium, Hörsaal, egal wo, hören.
Genau, das ist das Schöne. Also wie gesagt, da Windows, wer es jetzt noch benutzt, da kann man das mit iTunes machen. Einfach den iPod dran, ich habe es noch nie gemacht, weil ich habe auch iPod. Dieser iTunes kann das dann...
Ja, ich hätte einen iShuffle, mit dem müsste ich es mal ausprobieren, und geht angeblich auch.
Ja, aber wie gesagt,
unter
Linux gibt es auch Programme, GTK-Pod gibt es da,
oder wie gesagt... Ja, iPodder da gibt es eine ganze Menge.
Ja, oder den Amarok, der kann auch auf den iPod sinken und sich die RSS-Feeds einfach runterladen. Also wie gesagt, ihr könnt gerne das machen, und ich habe auch außerhalb von Radiotux, außerhalb dieser Radiotux-Sendung, die ja etwas starr sind und immer etwas länger gehen, einen kleinen Podcast eingerichtet, der immer zu aktuellen Themen, die rund um Linux passieren, einfach mal kurz berichtet. Den könnt ihr euch natürlich auch abonnieren. Und ja.
Jo, das denke ich war es dann auch, oder? Dann wünschen wir euch noch wunderbare und vor allem geruhsame Feiertage. Es ist dann wichtig, mal ein bisschen zu entspannen, sich zurückzulehnen vor allem. Tut das, die schönen Weihnachtsfeiertage, ihr habt Zeit dazu. Also ich will auf jeden Fall machen und sonst nichts. Einfach mal relaxen. Und Ingo, was machst du so?
Mit meiner Familie einfach schön feiern und ja, dann bin ich natürlich noch die letzten Tage auf dem CCC. Also wer da in der Gegend ist, kann natürlich auch vorbeikommen, mich mal kennenlernen oder wie auch immer. Vielleicht sieht man sich ja dort und von dort wird es natürlich auch einige Podcasts geben. Ja, und sonst denke ich mal, wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich wünsche euch frohe Feiertage und einen guten, hoffentlich nicht zu heftigen Rutsch ins Jahr 2006.
Ja, hast du was das war's. Also, auch von meiner Seite auch noch einen schönen Rutsch, guten Rutsch vor allem, und wir sehen uns oder in Anführungszeichen hören uns dann im 2006. Das heißt, Radio Tux ist wieder auch in Anführungszeichen on air oder dann eben auch auf dem iPod, wie ich jetzt erfahren habe, muss ich gleich ausprobieren. Gut, also rutscht's gut rüber, haltet die Ohren steif, legt euch lehnt euch ein wenig zurück in den Weihnachtsfeiertage und ja, genießt einfach die Zeit ein bisschen. Okay, ciao.
Ja, an dieser Sendung waren beteiligt Sebastian Steinhauer.
Und mein Partner hier, Ingo Ebel.
Franz Seidel.
Mario Schröder.
Jörg Kress.
Und Thomas Kolb.
Bis nächstes Jahr. Ciao.
Ja, das war eine Sendung von Radio Tux. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.radiotux.de. Das Radio Tux Team wünscht euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2006.